Das Inhaltslektorat bringt die Lesenden dazu, weiter zu blättern. Das Stillektorat dagegen bringt die Lesenden dazu, auf der Seite zu verweilen. Das heißt, sie zu genießen. Hi und willkommen bei dem Lektoratspodcast. Ich bin Xenia von Equal Rights Lektorat. Und das ist die erste Folge. Das heißt, das ist ein bisschen aufregend für mich. Ich versuche es jetzt einfach mal. Heute geht es um das Inhaltslektorat und zwar, was ist ein Lektorat bzw. was ist kein Lektorat? Aber vor allem wollte ich einfach mal damit anfangen, mich vorzustellen, weil die meisten haben keine Ahnung, warum sie mir zuhören sollen. Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, bin ich Lektorin. Dabei konzentriere ich mich hauptsächlich auf Romane, habe aber auch schon an einer Autofiktion und einer Autobiografie gearbeitet. Ursprünglich komme ich aus der Filmbranche. Ich habe Medienproduktion studiert, ein sagenhaftes Studium, muss ich sagen, mit dem Fokus auf Filmregie und Fotografie. Und danach war ich an der Deutschen Film- und Fernsehschule Berlin, war eine von 12 Filmregie-Studierenden und habe mich da sehr viel mit Dramaturgie und Drehbuchschreib beschäftigt und natürlich mit dem Filmen von Filmen. Das ist allerdings alles schon viele Jahre her. Dazwischen habe ich auch mal in der Redaktion gearbeitet und habe da vor allem gelernt, auf den Punkt zu kommen. Ich beschäftige mich praktisch seit 20 Jahren aktiv mit Storytelling und Dramaturgie. Das klingt erstmal komisch, weil ich bin 35, aber tatsächlich habe ich mit 15 meine erste Theater-AG gegründet und mit einer Freundin ein Stück von Shakespeare, ein Sommernachtstraum, zusammengefasst und im Grunde in Jugendsprache verfasst und das eben so auf die Bühne gebracht. Und seit ich damit angefangen habe, gab es eigentlich keine Pause mehr für mich, wo ich mich nicht mit Storytelling beschäftigt habe oder mit Theaterstücken oder Drehbuchschreiben oder Bücherschreiben. Und ja, deswegen sind es jetzt irgendwie schon 20 Jahre mit den redaktionellen Pausen, wo ich aber trotzdem weiterhin geschrieben habe, nur halt andere Texte. Mein Sweet Spot habe ich endlich im Lektorat gefunden, wo ich Geschichten analysieren kann, auseinandernehmen kann, gemeinsam umbauen, stilistisch schleifen und generell einfach das Beste aus einer Story rausholen. Ich liebe meinen Job. Genau deswegen bin ich auch hier. Ich spreche nämlich unheimlich gerne über Storytelling und Dramaturgie. Ich analysiere super gerne Geschichten und bekomme nicht genug davon. Und ich komme tatsächlich nicht hinterher, wenn ich versuche, das alles aufzuschreiben. Deshalb dachte ich, der Podcast könnte ein gutes Medium für mich sein, um darüber zu sprechen und meine Leidenschaft auszuleben. Warum spreche ich hier vom Inhaltslektorat und nicht vom Stillektorat? Ich bin seit mehr als 3 Jahren freie Lektorin, selbstständig und in Vollzeit. Und tatsächlich habe ich in dieser Zeit festgestellt, dass das Inhaltslektorat sehr unterschätzt ist in der deutschen Romanszene oder Lektoratsszene, würde ich sagen. Mein Inhaltslektorat ist nämlich immer ziemlich intensiv, weil mein Background die Dramaturgie ist. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass wenn von Lektorat gesprochen wird, immer das Stillektorat gemeint ist. Das liegt natürlich auch daran, dass bei einem Lektorat nicht unbedingt immer nur ein Romanlektorat gemeint ist. Bei wissenschaftlichen Texten wird meist automatisch von einem Stillektorat gesprochen. Und entsprechend möchte ich in diesem Podcast unbedingt mehr Fokus auf Storytelling legen, um das Inhaltslektorat in Deutschland angesehener zu machen und überhaupt einmal deutlich zu machen, wie viel Arbeit da drin steckt und was das für eine geile Arbeit ist. Tatsächlich ist im Englischen das Inhaltslektorat oder Inhaltslektorin ein eigener Beruf, der nennt sich Developmental Editor und in Deutschland gibt es das, wenn überhaupt, meist in Verbindung mit dem Stillektorat, also quasi immer als erste Runde vor dem Stillektorat oder wird halt hin und wieder auch alleinstehend gebucht. Das sehe ich auch daran, dass es erst seit kurzem in Deutschland mehr Weiterbildungen im inhaltlichen Lektorat gibt. Vorher habe ich immer nur Weiterbildungen zum stilistischen Lektorat gesehen. Ich habe mich auch hauptsächlich im englischen Bereich weiterbilden lassen. Was es mir vermittelt hat, war, dass man sich als Inhaltslektorin hier in Deutschland im Grunde nicht selbstständig machen kann. Das wundert mich, denn ob ein Buch jemandem gefällt oder nicht, hängt nämlich hauptsächlich damit zusammen, ob wir sie interessant finden, ob wir sie spannend finden, emotional genug, ob wir uns den Charakteren verbunden fühlen, mit oder gegen sie fiebern. Aber was genau ist der Unterschied zwischen Inhaltslektorat und Stillektorat? Das Inhaltslektorat ist so wichtig, meistens ungesehen, weil wir einfach nur die Geschichte genießen und natürlich nicht wissen, was sich alles in der Geschichte verändert hat seit den ersten Versionen. Ein Stillektorat dagegen sagt dir zum Beispiel, wenn du hier aktiv verwendest anstatt passiv, dann machst du den Moment emotionaler, lebendiger und im Passiv wirkt dieser Moment distanzierter. Und einige Dinge überschneiden sich auf jeden Fall im Stillektorat und Inhaltslektorat. Aber die großen Dinge, Dinge wie die entscheidende dramaturgische Frage, wer ist diese Person und ist sie am Ende die gleiche? Das sind Sachen fürs Inhaltslektorat und die sind so ausschlaggebend, dass es mich so sehr wundert, dass das Inhaltslektorat so wenig geschätzt wird und teils gar nicht gekannt wird. Louise Hanby, eine englische Stillektorin, beschreibt den Unterschied zwischen Inhaltslektorat und Stillektorat so: Das Inhaltslektorat bringt die Lesenden dazu, weiter zu blättern. Das Stillektorat dagegen bringt die Lesenden dazu, auf der Seite zu verweilen. Das heißt, sie zu genießen. Beides ist wichtig. Aber aus irgendeinem Grund wird meist nur nach einem Stillektorat gesucht, vermutlich aus mangelndem Wissen. Aber einmal ganz konkret, was mache ich in einem Inhaltslektorat? Ich will hier nur einige Beispiele nennen, weil ich sonst anfange mit Fachbegriffen um mich zu werfen und das wird dem wenigsten etwas sagen. Der ganze Podcast ist ja im Grunde dazu da, dass ich das Inhaltslektorat mit aufschlüssele und Storytelling und Dramaturgie näher bringe. Daher hier nur ein paar Punkte. Ein ganz wichtiger Punkt, um den es im Inhaltslektorat geht, ist die Struktur. Ist die Struktur klar oder ist sie immer noch verschwommen? Oft verlaufen wir uns als AutorInnen nämlich in Backstories oder in beiläufigen Storylines von Nebencharakteren, die uns vielleicht super viel Spaß machen, die wir super gern erkunden, aber für den roten Faden der Geschichte absolut nicht nötig sind. In solchen Fällen eiern Lesende herum, verstehen nicht, wo die Geschichte hinführt. Es kann sogar zu Frustration führen und im allerbesten Fall lesen sie bis zum Ende und vergessen die Geschichte innerhalb von Minuten, weil sie so wirr war. Als Inhaltslektorin greife ich da ein, lenke den Fokus auf eure Geschichte, helfe die wichtigsten Punkte hervorzuheben und empfehle auch stellenweise zu streichen. Letztendlich puzzeln wir also gemeinsam, bis wir es zu einem Bild zusammengefügt haben, was Sinn macht. Ganz wichtig ist, in einem Inhaltslektorat selbstverständlich die Charakterarbeit. Das ist wahrscheinlich das, was euch am bekanntesten ist. Die Frage, die jeder als erstes im Kopf hat, sind meine Charaktere authentisch? Ein Inhaltslektorat geht aber viel weiter als das. Wir finden nämlich heraus, was der Flaw des Charakters ist, übersetzt quasi die Schwäche, die er anfangs selbst noch gar nicht kennt, wie sich dieser entwickelt, ob er bleibt, ob die Figur noch dieselbe ist am Anfang wie am Ende. Ganz wichtig ist auch die Wahl der Perspektiven. Passt sie zu deinem Buch und bist du mit dieser konsequent? Es gibt so viele Fehler, die bei Perspektiven gemacht werden, egal ob Profi oder AnfängerInnen. Das ist tatsächlich der Knackpunkt, wo die meisten bei mir strugglen. 5 von 50 AutorInnen, ich bin es tatsächlich einmal durchgegangen, haben bei mir Probleme gehabt mit ihrer Perspektive. Nur ein Beispiel. Fälschlicherweise denken viele AutorInnen, dass die auktoriale Perspektive die leichteste Perspektive ist, weil man dann in jeden Kopf rutschen kann. Das ist sehr, sehr falsch. Auch bei der auktorialen Perspektive beschränkt man sich auf eine bestimmte Anzahl an Köpfen und springt nicht in jeden Kopf, den es gibt, hinein. Und es gibt gewisse Techniken, wie man so einen Wechsel der Perspektive vornimmt. Und die sind so kunstvoll, so detailliert, so komplex, dass es eine absolut eigene Kunst ist. Wer das richtig macht, sitzt mindestens 3-mal so lange am eigenen Manuskript. Deshalb ist ein Lektorat, besonders ein Stillektorat, bei einer auktorialen Perspektive meist auch teurer. Aber darauf gehen wir bestimmt noch einmal in einer eigenen Folge ein. Außerdem noch ein ganz wichtiger Punkt vom Inhaltslektorat ist der Spannungsbogen. Wie funktionieren einzelne Szenen? Wie ist das Tempo dieser Szene? Wenn es zum Beispiel eine ruhige Szene ist oder eine actiongeladene Szene, ist das Tempo ein ganz unterschiedliches und man schreibt sie ganz anders. Zum Beispiel, dass bei einer actiongeladenen Szene mehr Tells vorkommen und bei einer ruhigen mehr Showdown-Tells. Und hier ist auch der Punkt, wo sich Inhalts- und Stillektorat oft überlappen. Ein ganz, ganz großes Thema ist das Ende. Wenn das Ende nicht schon perfekt ist, sollte sich im Grunde jedes Inhaltslektorat sehr intensiv mit dem Ende beschäftigen, weil dieses bestimmt, mit welchem Gefühl die Lesenden aus dem Buch herausgehen. Meistens ist es dieses Gefühl, was die Rezension bestimmt, was die Begeisterung bestimmt, mit der sie über dein Buch sprechen. Das heißt, das Ende kann noch eine Menge rausreißen, auch wenn wir vorher noch ein bisschen herumgewabert sind. Genauso kann ein Ende aber auch dazu führen, dass sich die Lesenden dann zum Schluss aufregen und gar nicht die anderen perfekten, wunderbaren Dinge des Buches schätzen können, wenn sie das Ende frustriert. Das ist zum Beispiel oft bei Cliffhangern der Fall, wenn sie nicht richtig ausgearbeitet sind. Es gibt Cliffhanger, die trotzdem die Story zum Schluss hin abrunden, dass wir trotzdem ein richtiges Ende haben. Aber es gibt auch Cliffhanger, die die Story mittendrin cutten. Und das kann einfach nur frustrierend sein, weil wir nicht wissen, wann kommt das nächste Buch raus oder es dauert halt ein paar Monate. Das ist nur ein Bruchteil an Punkten, die ich jetzt angesprochen habe, weil das Inhaltslektorat so viel ist. Deswegen fasse ich hier nur zusammen. Aber wie gesagt, der gesamte Podcast wird sich mit solchen Themen befassen. Das heißt, ihr erfahrt mit jeder Folge mehr darüber. Vor allem erfahrt ihr wahrscheinlich am meisten in den Interviews mit meinen KundInnen, mit den AutorInnen darüber, mit denen ich über das Inhaltslektorat spreche, wo ihr von der Quelle erfahren könnt, was hat sich durch das Inhaltslektorat tatsächlich verändert. Was ist kein Inhaltslektorat? Es ist fast leichter, darüber zu sprechen, was kein Inhaltslektorat ist. Aber ganz wichtig dabei, natürlich arbeitet jeder Mensch anders. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Stärken und Schwächen, genauso wie die Charaktere, über die wir schreiben. Ich habe zum Beispiel schon von LektorInnen gehört, die eine Kurve für die Geschichte darstellen und seitengenau bestimmen, wann die Tief- und Höhepunkte stattfinden sollen. Das ist eine Methode, die ihre Berechtigung hat. Inzwischen gibt es einige Studien dazu, welche Storytelling-Konzepte am besten funktionieren, mit denen ich auch selber arbeite. Und das kann super sein für Geschichten zu Themen, auf die sich die Lesenden verlassen können oder wollen. Zum Beispiel bei Romans mit Hauptfokus auf die Liebesgeschichte, wo auch der Wettbewerb einfach so groß ist, dass es hilfreich sein kann, ein bekanntes Konzept zu bedienen, um die Erwartungen der Lesenden nicht zu enttäuschen. Bei Fantasy-Thrillern, historischen Romanen kann es aber ziemlich komplex werden, wo solche Kurven nicht immer haarscharf übernommen werden können. Kann man machen, aber zu Storytelling gehört meiner Meinung nach auch immer ein bisschen Innovation. Im Studium wurde uns immer gesagt, die Regeln lernen, um sie zu brechen. Und wer bei bestimmten Themen schon besonders gut ist, kann auch ein bisschen variieren. Übrigens, Komplexität ist kein Qualitätskriterium. Einfache Geschichten, die wolkenleicht und unkompliziert wirken, bedeuten nicht, dass sie ebenso leicht zu schreiben sind. Es ist unheimlich schwer, leicht und verständlich zu schreiben. Ich glaube, es war sogar Picasso, der irgendwann gesagt hat, sein halbes Leben lang hat er Porträts gezeichnet und die andere Hälfte des Lebens hat er versucht, Strichfiguren zu zeichnen. Nur um einmal wertzuschätzen, wie schwierig es sein kann, leicht zu schreiben. Was ich aber eindeutig nicht als Inhaltslektorat bezeichnen würde, ist das Testlesen. TestleserInnen sagen ihre Meinung. Sie geben dir Eindrücke und es ist ein Prozess, der wichtig ist, damit du siehst, ob das, was du auslösen möchtest, ankommt. Ist der Witz wirklich lustig oder wirkt er eher unangenehm? Welche Testlesenden lieben deine Charaktere, welche nicht und in welchen Momenten? Kommen deine Testlesen mit und wann kommen sie durcheinander? Das Thema Testlesen ist noch einmal ein Thema für sich, deswegen werde ich da sicher auch noch mal eine Folge dazu machen und gehe da jetzt erstmal nicht genauer drauf ein. Aber was ich hier sagen möchte, Testlesen ist kein Inhaltslektorat, denn zu viele Köche verderben den Brei. Testlesende sind nicht dazu da, dass du auf all ihre Ratschläge hörst, sondern dazu, dass du einen Eindruck bekommst, wie gewisse Szenen auf sie wirken. Wirken die Szenen so, wie du willst? Ja? Super. Weil dann ist es egal, ob es deinem Testlesen gefällt oder nicht. Die Szene wirkt nämlich so, wie sie wirken soll. Die Szene wirkt nicht so, wie du willst, aber deinem Testlesen gefällt das. Hier wird es schwieriger, da musst du quasi abwägen, ob das zum Fortgang der Geschichte passt oder nicht. Selbst wenn dir in so einem Moment die Reaktion der Testlesenden gefällt, solltest du vielleicht die Szene ändern, wenn es nicht zum Gesamtkonzept passt. Wenn es zum Beispiel eine traurige Szene ist und deine TestleserInnen am Lachen sind, dann ja, passt das vielleicht nicht ganz zusammen. Zusammengefasst, Testlesen ist subjektiver. Natürlich gibt es auch Testlesende, die von Storytelling mehr Ahnung haben als andere, aber das ist nicht der Anspruch. Die meisten machen das nicht beruflich. Sie sagen dir hauptsächlich, welches Buch sie lesen wollen. LektorInnen dagegen sind ausgebildet in den Bereichen Dramaturgie oder Storytelling oder Literaturwissenschaften. Sie verstehen deshalb oft genau, was du erreichen möchtest, weil sie jeden Tag mit Büchern arbeiten. Ich erkenne zum Beispiel die Struktur, kenne verschiedene Studien zu Storytelling-Konzepten, die zu den meisten Bestsellern geführt haben. Ich kenne die Fachsprache und kann dir damit genau sagen, was die Konsequenzen welcher Handlungen in deinem Buch sind. Ich sage dir als Lektorin daher nicht nur, diese Szene ist langweilig, sondern ich erkläre dir, wo es hakt, was du weglassen könntest, was relevant ist und wie du das Tempo beschleunigen kannst. Ich gehe also lösungsorientiert vor. Worauf solltest du bei der Wahl eines Lektorats achten? Natürlich ist es auch super wichtig, LektorInnen zu finden, die zu deinem Buch passen. Wenn dein Trademark zum Beispiel Sarkasmus ist, dann ist es ein Problem, wenn dein LektorIn keinen Sarkasmus versteht. Ich hatte zum Beispiel selbst für ein Probelektorat Kontakt mit einigen LektorInnen und eine davon hat sofort verstanden, was ich mit dem Sarkasmus in meinem Prolog ausdrücken wollte und hat mir damit sehr geholfen. Sie meinte, schau mal, hier im Prolog schaffst du durch den Sarkasmus Distanz. Sarkasmus ist oft eine Art des Schutzes, um jemanden nicht zu nah an die Emotionen ranzulassen. Trau dich an deine Emotionen heran, dann wird die Geschichte auch so tragisch aufgenommen, wie sie wirklich ist. Bäm, das hat gesessen. Damit konnte ich etwas anfangen. Schaut auch in die Referenzen. Warum meint die Person gut im Inhaltslektorat zu sein? Literaturwissenschaften, Dramaturgie, Theaterwissenschaften, Drehbuch und ähnliche Studiengänge oder Ausbildungen sind ein gutes Kennzeichen dafür, keine Frage. Darüber brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. Sprechen wir lieber über die Fähigkeiten, die selbst angelernt sind. Es reicht nicht, dass die Person vorher ganz gut im Testlesen war. Das sollte keine Referenz sein, das ist eine Übung. Ich denke aber schon, dass es möglich ist, sich selbst durch Lektüre und Workshops fortzubilden, um zum Inhaltslektorat fähig zu sein. Das sind im Grunde die Referenzen, nach denen ihr Ausschau halten solltet. Welche Weiterbildung hat die Person gemacht? Hat sie 30 Bücher zum Storytelling gelesen und kennt sich verdammt gut aus? Das kannst du richtig gut an Blogartikeln oder Newslettern erkennen, die eigene Beispiele enthalten und in die Tiefe gehen, nicht nur an der Oberfläche kratzen. Auch wenn ich Dramaturgie gelernt habe, würde ich sagen, dass ich nicht halb so gut im Inhaltslektorat wäre, hätte ich nicht die englischen Weiterbildungen wahrgenommen und nicht zahlreiche Bücher zum Thema gelesen. Ich beschäftige mich durchgängig mit Geschichten und analysiere alles, was ich in die Finger bekomme. Serien gucken funktioniert für mich nicht ohne gleichzeitig zu arbeiten. Ich versuche mein Wissen ständig anzuwenden. Daher würde ich sagen, Leidenschaft für das Thema ist das, was zählt. Denn das bedeutet, dass wir uns ständig damit auseinandersetzen und uns weiterbilden. Konstant. Selbst wenn es keine konkrete Referenz ist, bilden wir uns weiter, wenn wir die Liebe dafür haben. Beim Storytelling ist nämlich das Schöne, man lernt nie aus. Ich kann noch so viel darüber erzählen, was ein Inhaltslektorat alles kann, was ein Inhaltslektorat nicht kann und wie wichtig es für ein Buch ist. Aber am besten findet ihr es anhand von Beispielen heraus. Und dafür habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen. Hier bespreche ich nämlich mit meinen KundInnen, inwiefern ihnen das Inhaltslektorat geholfen hat. Wir reden konkret darüber, was sich am Text verändert hat und vielleicht sogar, was gleich geblieben ist, obwohl ich es kritisiert habe. Denn wichtig ist immer, nichtsdestotrotz bleibt es die eigene Geschichte. Wie setze ich meine Stimme als Lektorin ein? Neben den Interviews wird es auch ein paar Analysebeispiele von Büchern, Filmen, Serien geben, die recht bekannt sind. Ganz wichtig ist dabei, wenn ihr hören wollt, wie eine Geschichte zerrissen wird, jetzt ausschalten, das werde ich nämlich nicht machen. Wir alle machen Fehler und es geht darum, aus Schwächen sowie aus Stärken anderer Bücher zu lernen. Es werden hier keine Geschichten vorkommen, bei denen ich mich ausnahmslos auf Schwächen konzentriere. Da aber eine komplette Analyse den Rahmen sprengen würde, picke ich meistens einige Elemente heraus, zum Beispiel die Perspektive oder die Charakterentwicklung. Als Lektorin fällt es mir schwer, das Gelungene in einem Buch zu übersehen. Selbst wenn ich mich über irgendetwas aufrege, kommt es selten vor, dass ich nichts Positives über ein Buch zu sagen habe. Und wenn es tatsächlich vorkommen sollte, weil ich mich so sehr über irgendeinen Punkt aufrege, wird es vermutlich nicht hier vorkommen. Ich denke, es ist durchaus möglich, wertschätzend zu analysieren und das gleichzeitig unterhaltsam darzustellen. Und das ist mein Anliegen und Ziel. Wenn du Bock darauf hast, bleib unbedingt hier. Wenn nicht, weißt du, wo der Stoppschalter ist. Du hast Themen, die dich interessieren? Dann schreib mir an podcast@equalrights.de. Egal ob Infofolge oder Interview mit AutorInnen, schreib mir gerne deine Fragen oder Themenwünsche. In der nächsten Folge kommt das erste Interview mit einer Kundin. Und zwar Tirza Gamerdinger, die das Buch The Grooming Game geschrieben hat. Wenn du magst, schau dir das Buch schon einmal an. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen. Da ich eine absolute Podcast-Anfängerin bin und gerade erst diesen Podcast gestartet habe, freue ich mich riesig, wenn du diesen Podcast bewerten würdest. Und vielleicht magst du ihn sogar teilen, wenn du jemanden kennst, der Interesse an diesen Themen hat. Kreative Schreibstunden, schöne Lesestunden. Mach's gut, schreib gut, ciao.